das auf die Erde fliegt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.
Então Deus nos criou à sua imagem e estabeleceu a natureza como algo a ser dominado por nós.
Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen und etabliert die Natur auch als etwas, das von uns beherrscht werden muss.
Então a natureza nos foi concedida como um bem.
Die Natur wurde uns als gut gegeben.
E isso é um exemplo de graça.
Und das ist ein Beispiel von Gnade.
Graça, nós não merecíamos aquilo,
wir haben das nicht verdient,
mas nos foi dado.
Aber es wurde uns gegeben.
De graça.
Kostenfrei.
Ja. E eu só posso conceder algo a alguém que eu possua.
Und ich kann jemandem nur etwas schenken, das ich besitze.
Graça significa conceder a alguém um favor imerecido.
Gnade bedeutet, jemandem einen unverdienten Gefallen zu erweisen.
Da mesma forma, eu só posso perdoar alguém de um insulto ou crime que tenha sido praticado contra mim.
Ich kann jemandem genauso nur eine Beleidigung oder ein Verbrechen verzeihen, das gegen mich begangen wurde.
E misericórdia significa poupar alguém de uma punição merecida.
Und Barmherzigkeit bedeutet, jemanden vor einer verdienten Strafe zu bewahren.
Vamos ver um exemplo dessa misericórdia aqui.
Wir schauen uns ein Beispiel an von dieser Gnade.
Vamos ler Gênesis 3, do 7 ao 17.
Wir lesen Mose 3, 7 bis 17.
É um pouco longo, mas é importante. Então, assim que a Eva comeu do fruto, né?
Eva, von der verbotenen Frucht gegessen hat.
Então, o texto diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
Da wurden ihnen beide die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie nähten Feigenblätter zusammen und machten sich Schützen. Und sie.
Eu acho que eu falei tudo. Aí você traduz tudo.
Ah, ok, melhor.
Melhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a sua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Você comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? Então disse, a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi. Então disse o Senhor à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse à serpente, por quanto fizeste isso, maldita será, mais que toda fera e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher, multiplicarei grandemente a sua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão, Deus disse, porquanto ouvistes a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás de todos os dias da sua vida.
Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der in der Kühle des Tages im Garten wandelte. Da versteckten sich Adam und seine Frau von dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, weil ich nackt war, und ich habe mich versteckt. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, nicht davon zu essen? Da sagte Adam, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich betrogen und ich habe gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allen Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Es wird dir den Kopf zermammeln und du wirst ihm die Ferse zermammeln. Und zu der Frau sagte er: Ich werde dir viel Kummer bei der Geburt eines Kindes bereiten. Unter Schmerzen wirst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird deinem Mann gelten und er wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst davon nicht davon essen, so sei der Acker um deinen Willen verflucht. Mit Kummer sollst du davon essen dein Leben lang.
É interessante notar que depois do primeiro pecado,
es ist interessant zu merken, dass nach der ersten Sünde begangen wurde,
seguiram vários outros pecados involuntários.
Sehr viele andere kleinere Sünden, das gefolgt haben.
Porque a ordem foi dada para Adão.
Weil der Befehl wurde Adam gegeben.
Mas quando a mulher comeu, ele pôs a culpa nela.
Aber als die Frau das gegessen hat, davon gegessen hat, hat er sie dafür blamiert.
A mulher que você me deu me fez comer o fruto.
Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich dazu geführt, davon zu essen.
Eu quero chamar a atenção pro versículo 17.
Ich möchte ihr Aufmerksamkeit auf Vers 17 legen.
Que por amor e misericórdia, Deus desvia o juízo do homem e amaldiçoa a natureza.
Aus Liebe und Barmherzigkeit wendet Gott sein Urteil vom Menschen ab und verflucht die Natur.
Ele diz: Maldita é a terra por causa de ti.
Er sagt: Verflucht sei der Boden wegen dir.
Ele não fala: Maldito é você.
Er sagt nicht: Verflucht sei.
Ele não pune a vida do homem.
Er verflucht nicht das Leben der Mensch.
Isso é a definição de misericórdia. A gente tinha uma sentença que merecíamos e Deus nos poupou dela.
Und das ist genau die Definition von Barmherzigkeit. Wir hatten eine Strafe, die wir uns wohl verdient haben. Und die würde von uns quasi erlischt.
E mais à frente no versículo 21.
Und weiter im Vers 21.
No do capítulo 3 ainda.
Noch im Kapitel 3.
Ele diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu.
Es sagt: Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie.
Enquanto o homem tinha feito para si um avental com folhas,
wenn der Mensch sich eine Schürze aus Blättern gemacht hatte,
Deus fez para eles uma túnica de pele.
Machte Gott sie Tuniken aus Tierhäuten.
A primeira coisa que a gente pode entender aqui é que as coisas que Deus vai fazer geralmente duram mais do que as nossas, né?
Das erste, was wir darunter verstehen sollten, ist, dass das, was Gott uns bereitet, dauert viel länger als das, was wir uns bereiten.
Mas a gente entende aqui que os animais precisaram morrer para que as túnicas de pele fossem feitas.
Was wir auch hier drunter verstehen sollten, ist, dass die Tiere sterben mussten, dafür, dass diese Tuniken erstellt werden konnten.
Então, o sangue que foi derramado pelo pecado e pelo erro não foi nosso.
Also, das Blut, das von der Sünde und diesem Fehler gefallen ist, war nicht deins, war nicht unseres.
Então Deus, por misericórdia, nos poupa da morte.
Also Gott bewahrt uns sehr gnädig und barmherzig von unserem von dem Tod.
E apesar de ainda punir o homem porque estávamos separados da presença dele.
Obwohl er den Mensch weiterhin bestrafte, weil was man von der Gegenwart Gottes getrennt war.
E milênios depois desse episódio, esse princípio é dito com todas as letras no Novo Testamento por Paulo.
Und Jahrtausende später wird dieses Prinzip im Neuen Testament mit vielen Wörtern durch Paulus dargelegt.
A gente pode ler isso em Romanos 6:23.
Wir können das in Römer 6:23 lesen.
Que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor.
Er sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn.
O preço do pecado é a morte e Deus é completamente santo e justo.
Der Preis der Sünde ist der Tod und Gott ist vollkommen heilig und gerecht.
Deus é tanto um pai amoroso quanto um juiz reto e justo.
Gott ist sowohl ein liebender Vater als auch ein gerechter und rechtschaffener Richter.
Então, como conciliar essas duas características?
Und wie lassen sich diese beiden Eigenschaften miteinander vereinbaren?
Com graça e com misericórdia.
Mit Gnade und Barmherzigkeit.
Por que eu comecei lendo de Gênesis?
Warum habe ich mit Mose angefangen?
Porque eu disse que ao longo da Bíblia Deus raramente faz alguma coisa que ele já não tenha sinalizado antes.
Ich habe ja gesagt, Gott macht sehr selten was er nie zuvor signalisiert hatte.
E nós vimos desde o início de Gênesis o pecado causando morte.
Und wir können sehen seit dem Anfangs von Mose, dass die Sünde Todfälle verursacht.
In Levítico 17:11. Levítico é Gênesis, Êxodo, deve ser terceira Mose, dritte Mose.
Dritte Mose 17:11.
Que diz: porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida.
Sagt, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Ich habe es euch auf dem Altar gegeben, um Sühne für euer Leben zu leisten. Denn es ist das Blut, das Sühne für euer Leben leistet.
O que Deus está fazendo aqui é oficializando um sistema sacrificial, onde, por misericórdia, ele nos poupa da morte pelos nossos pecados e através do sangue de animais, que é o que a gente via no Antigo Testamento.
Was Gott hier durchmacht, ist, er schafft ein Opfersystem, ein offizielles Opfersystem, bei dem er uns aus Barmherzigkeit vor dem Tod bewahrt, für unsere Sünde durch das Blut von Tieren.
Lembre que Deus disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti.
Denk daran, dass Gott zu Adam sagte: verflucht sei die Erde deinetwegen.
Isso é misericórdia.
Das ist Gnade.
Ele nos poupa de uma punição merecida.
Er spart uns die verdiente Strafe.
Se nós reconhecermos o erro.
Wenn wir unseren Fehler eingestehen.
Mas ainda assim, o preço precisa ser pago.
Aber der Preis muss trotzdem bezahlt werden.
Eu diria que séculos depois, Deus faz uma aliança com o homem.
Ich würde sagen, Jahrzehnte später schließt Gott eine Allianz mit dem Menschen.
Eu não estou bem certo do tempo aqui, talvez seja menos do que alguns séculos, mas...
Ich bin mir nicht sicher hier zeitlich, könnte es ein bisschen weniger sein als Jahrzehnte.
Mas Deus fez uma aliança com Abraão.
Aber Gott hat eine Allianz mit Abraham geschlossen.
Que diz no capítulo 15 de Gênesis, do 13 ao 14.
Was er im Mose 15, 13, 14 sagt.
Quando ele disse: saibas de certo que peregrinará, será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza.
Er sagte zu Abraham: wisse, dass deine Nachkommen Fremde in einem Land sein werden, das ihnen nicht gehört. Sie werden 400 Jahre lang versklavt und geplagt sein. Aber ich werde auch das Volk richten, dem sie dienen werden. Und danach werden sie mit großem Reichtum hervorkommen.
E aí, como Deus falou, o povo, a descendência de Abraão cresceu enormemente, o povo foi ser escravo no Egito.
Wie das angekündigt hat, die Nachkommen von Abraham waren tatsächlich Sklaven in Ägypten.
E todos conhecemos a história das 10 pragas.
Und alle kennen die Geschichte der 10 Plagen.
E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos.
Und die 10. Plage war der Tod der Erstgeborenen.
E essa praga Deus disse que seria a última e depois disso o povo seria receberia permissão de sair do Egito.
Und diese Plage sagte Gott, es wäre die letzte und danach meinte dass das Volk Ägypten verlassen würde.
Se vocês quiserem ler, isso está descrito em Êxodo 12, de 3 a 14.
Wenn ihr das lesen möchte, das steht auf Exodus 12, 3 bis 14.
Mas ele diz que o povo deveria pegar um cordeiro sem defeito.
Aber er sagt, das Volk sollte einen Lamm nehmen ohne Defekten.
Yeah. Eles comeriam da carne do cordeiro.
Sie würden von dem Fleisch dieses Lamms essen.
Comeriam pães asmos sem fermento.
Sie würden Brot ohne Backhefe essen.
E comeriam ervas amargas.
Und würden bitterliche Kräuter essen.
E o sangue do cordeiro.
Und das Blut dieser Lamm.
Deveria ser passado no topo da porta, no umbral da porta das casas.
Es sollte auf dem
umbral. Descobri. Acima da porta.
Über die Haustüren geschmiert werden.
Porque Deus falou, queria mandar um espírito para matar todos os primogênitos.
Weil Gott meinte, er würde einen Geist schicken, dass alle Erstgeborenen tötet.
Mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro.
Aber das Haus, wo es dieses Lammblut raufstehen würde.
O espírito passaria por cima.
Der Geist würde darüber gehen.
E a palavra Páscoa.
Und das Wort Oster.
É passar do hebraico.
Kommt aus dem Passage, also
significa literalmente passar por cima.
Und es heißt wortlich rüber gehen. Über etwas gehen.
Mas onde fica a nossa Páscoa nesse contexto?
Aber wo ist unser Oster in diesem Kontext?
Porque a gente comemora a Páscoa sem pães asmos e sem ervas amargas?
Warum feiern wir Ostern ohne ungesäuertes Brot und bittere Kräuter?
Lembre, Deus não faz, ao longo da Bíblia, Deus está sempre anunciando o que ele vai fazer a seguir.
Wie wir gesehen, Gott warnt uns immer davor, von dem, was er dann noch machen wird.
Assim como Deus anunciou que o povo seria escravo e que seria liberto.
Genauso wie Gott vorher gesagt hat, dass das Volk versklavt wurde und dann entlassen wurde.
Ele também anunciou que o Messias viria.
Er hat auch vorher gesagt, dass der Messias kommen würde.
E a gente pode ver no capítulo 53, versículo 7 de Isaías.
Wir können auf Isaías 53,
verso 7. Esse é um capítulo com profecias sobre a vinda de Jesus.
Das ist ein Kapitel von Hervorsagen über das Kommen von Jesus.
E ele associa Jesus à Páscoa ao passar a Páscoa dos judeus.
Und er assoziiert Jesus mit dem Ostern von den Juden damals.
E esse verso diz assim: como cordeiro, ele foi levado ao matadouro.
Und auf diesem Vers spricht er, wie im Lamm wurde er zur Schlachtbank geführt.
O capítulo 1 do Evangelho de João,
Johannes 1,
no versículo 29,
29,
também faz isso,
tut das auch,
dizendo: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Der sagt, am nächsten Tag sagt Johannes, sah Johannes Jesus auf, sich zu kommen, und sagte: seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Então, o que ficou para trás, que foi a Páscoa, a saída do Egito, agora Isaías e agora João Batista estão associando Jesus àquele evento. Esse é o Cordeiro. Por que chamaria ele de Cordeiro?
Was hinterher jetzt, was jetzt hinterher geblieben ist.
Por que chamariam Jesus de Cordeiro?
Warum würden sie Jesus das Lamm Gottes bezeichnen? Das hat damit zu tun, was vorher gesagt wurde, was seit den Juden passiert, was mit dieser jüdische Osternfest zu tun hat.
Os judeus sabiam o significado do cordeiro.
Die Juden wussten, was das Lamm bedeutet.
Os judeus lembravam da Páscoa.
Und sie haben dieses Osterfest noch in Erinnerung.
Então aqui Deus está novamente usando seu estilo literário para nos apontar para algo que vem à frente.
Und hier nutzt Gott noch einmal sein literarisches Stilmittel, um uns hervorzusagen, also vorherzusagen, was als nächstes kommt.
Vamos ler Hebreus capítulo 9, de 11 a 14.
Wir lesen jetzt Hebräer 9, vom Versen 11 bis 14.
Que diz: mas quando Cristo se manifestou como sumo sacerdote dos bens futuros, por meio de uma maior e mais perfeita tenda, não feita por mãos, isto é, não desta criação e não por sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez por toda no Santo dos Santos, tendo obtido eterna redenção, pois o sangue de bodes e touros e cinzas de uma bezerra aspergida sobre os que estão contaminados significam para a purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para vivermos ao Deus vivo, para servirmos ao Deus vivo.
Es sagt, als aber Christus offenbart wurde als ein hoher Priester der zukünftigen Güter, ist er durch ein größeres und vollkommenes Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung, auch nicht mit dem Blut von Böcken oder Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Aschen einer jungen Kuh über die Verunreinigten gesprengt zur Heiligung des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst durch den ewigen Geist Gottes als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen von toten Werken heiligen, damit wir dem lebendigen Gott dienen können.
Aqui Deus concilia perfeitamente a graça e a misericórdia, oferecendo a Jesus, ou a si mesmo, como um substituto final em lugar da nossa morte.
Hier bringt Gott Gnade und Barmherzigkeit vollkommen in Einklang, indem er Jesus, oder sich selbst, als letzten Stellvertreter, als Ersatz für unseren Tod anbietet.
A Páscoa é sobre o sacrifício de Jesus e o pagamento pelo nosso pecado.
Bei Oster geht's das Opfer Jesus und die Bezahlung unserer Sünden.
Tem uma passagem em Lucas 22.
In Lukas 22 gibt's eine Passage.
Do 15 ao 16.
Vom 15 bis 16.
que Jesus dá um novo significado para a Páscoa.
Wo Jesus eine neue Bedeutung Ostern gibt.
E disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus.
Und er sagt zu ihnen, ich habe mich sehnlichst danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes.
Jesus está dizendo que vai haver uma nova Páscoa.
Jesus sagt da, dass es einen neuen Osterfest geben wird.
Assim que vier o reino de Deus.
Assim que das Reich Gottes wiederkommt.
Então, o pão que na Páscoa era o pão sem fermento.
Also das Brot, das beim Osterfest ungesäuert ist.
Na última ceia, Jesus declarou que agora simbolizava o seu corpo.
Nun laut Jesus seinen gebrochenen Leib symbolisiert.
Em vez de ervas amargas, o cálice de vinho agora representava o sangue de uma nova aliança.
Der Kelch mit Wein und nicht mehr die bitteren Kräuter stellte laut Jesus ein Bluten des neuen Bundes dar.
Em 1 Coríntios, dos 5 a 7,
im 1. Korinther 5-7,
Deus nos revela com todas as letras que sim, Jesus é o cumprimento da Páscoa.
Gott offenbart uns mit offenen Worten, dass Jesus
ele é a conclusão, ele é o final.
Die Erschließung,
Abschluss?
Die Vollkommenheit des Ostern. Steht dafür, es ist das Bild vom Osternfest.
Esse texto diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado.
Es sagt: Christus, unser Osterlamm, wurde geopfert.
Então, se vivêssemos no tempo antes de Jesus,
also würden wir in der Zeit vor Jesus leben,
quando pensássemos na Páscoa, estaríamos lembrando do que aconteceu no Egito.
Wenn wir an Ostern denken würden, würden wir uns zurückerinnern an dem, was in Ägypten passiert ist.
Heute, vivemos depois da ressurreição de Jesus.
Leben wir nach der Auferstehung Jesus.
E a nossa Páscoa aponta para o sacrifício que foi feito e para a segunda vinda do Senhor.
Und unser Ostern rückblickt dazu zu Jesus ist Opferung und wartet auf sein Wiederkommen.
Jesus usou a ocasião da Páscoa para instruir numa nova aliança centrada nele mesmo, como o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Jesus nutzte das Osterfest, um einen neuen Bund zu schließen, in dessen Mittelpunkt selbst als das wahre Lamm steht, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
Então, de novo, Deus não faz. Dificilmente ele faz algo ao longo da Bíblia que ele já não tenha sinalizado.
Wie ich schon mal gesagt habe, tut Gott in niemals da irgendwas, was im Laufe der Bibel noch nie signalisiert, auf das, was nicht signalisiert hatte.
E a Páscoa dos Judeus, a saída do Egito, ela é completamente simbólica para o sacrifício de Jesus.
Und das Osterfest von den Juden, diese Flucht aus Ägypten, diese Befreiung von Ägypten, ist super symbolisch verbunden mit dem Osternfest, den wir heute feiern.
Então, a Santa Ceia, ela se tornou o memorial dessa nova libertação.
Daher wurde das Abendmahl zum Denkmal der neuen Befreiung.
Ah, e agora não é uma libertação mais do Egito, mas é uma libertação do pecado e da morte.
Aber diese Befreiung ist nicht mehr aus Ägypten, sondern aus der Sünde und dem Tod.
E essa é uma data muito importante para nós cristãos.
Dieses Datum ist ein sehr wichtiges Datum für uns Christen.
Ah, e eu diria que o ápice da nossa fé.
Und ich würde sagen, das Highlight unseres Osterfestes.
Se encontra no livro de Mateus, capítulo 28.
Steht auf Matthäus 28.
Do 1 ao 7.
1 bis 7.
Que diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro de Jesus. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago e suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, pois imediatamente, e disseis aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, eis que vou-lo tenho dito.
Er sagt, als aber der Sabbat zu Ende war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein von der Tür und setzte sich drauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und seine Kleidung weiß wie Schnee. Und die Wächter fürchteten sich so sehr vor ihm, dass sie wie töte Männer aussahen. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus sucht, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht den Ort, wo der Herr lag. Geht daher sofort hin und sagt deinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und sieh, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe.
Como tem dito. Sim.
Yeah, ich hab's euch gesagt.
De novo, a Páscoa agora ela não aponta mais para trás, mas ela aponta para frente.
Nun weiß Ostern nicht mehr. Nicht nur zurück, sondern auch nach vorn, auf die Wiederkunft Jesu.
Ela aponta agora para a segunda vinda de Jesus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do 21 ao 23.
Im 1. Korinther 15, vom 21 bis 23.
A gente pode ler que: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Denn weil durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erste in Christus, danach die, die Christus angehören, bei seiner Wiederkunft.
Aqui diz que Jesus é chamado de primícias.
Hier wird Jesus als Erstling bezeichnet.
Ou seja, ele é o primeiro de muitos.
Das heißt also der Erste unter vielen.
Então ele é o primeiro de muitos que serão ressuscitados.
Also er ist der Erste unter vielen, die auch auferstehen werden.
Quando? Depois, os que são de Cristo na sua vinda.
Wann bedeutet das, alle, die im Christus sind, als er wiederkommt?
Então, o que a ressurreição de Jesus significa pra gente?
Also, was bedeutet die Auferstehung Jesus für uns?
Se Jesus ressuscitou, isso significa que os crentes também ressuscitarão.
Wenn Jesus auferstanden ist, bedeutet das, dass auch Gläubigen auferstehen werden.
Se Jesus ressuscitou, existe vida depois dessa vida, existe vida depois da morte.
Wenn Jesus auferstanden ist, heißt es, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
Se Jesus ressuscitou, a morte foi vencida.
Aleluia.
Wenn Jesus auferstanden ist, wurde der Tod besiegt.
Se Jesus ressuscitou, nós temos crido no Deus verdadeiro. Se Jesus ressuscitou, toda a Bíblia é verdadeira de capa a capa.
Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist die ganze Bibel wahr.
Se Jesus ressuscitou, a gente não precisa ter medo do inferno.
Wenn Jesus wieder auferstanden ist, brauchen wir die Hölle nicht zu fürchten.
Se Jesus ressuscitou, nós não precisamos ter medo da morte.
Wenn Jesus wieder auferstanden ist, brauchen wir den Tod nicht zu fürchten.
Se Jesus ressuscitou, a cova não é o nosso último endereço.
Wenn Jesus wieder auferstanden ist, ist das Grab nicht unser endgültiges Ziel.
Se Jesus ressuscitou, morrer em Cristo é lucro.
Wenn Jesus wieder auferstanden ist, das Sterben in Christus ist ein Gewinn.
Se Jesus ressuscitou, estaremos com Cristo por toda a eternidade.
Wenn Jesus wieder auferstanden ist, werden wir für alle Ewigkeit bei Christus sein.
Se Jesus ressuscitou, isso confirma que ele não era apenas um mestre ou um profeta, mas o Filho de Deus.
Wenn Jesus auferstanden ist, heißt das, dass er nicht nur ein Prophet oder ein Lehrer war, sondern der Sohn Gottes, der wahre Sohn Gottes.
Se Jesus ressuscitou, essa vida é só o começo.
Wenn Jesus auferstanden ist, heißt es, dass dieses Leben nur der Beginn ist.
E eu fiz toda essa viagem de Gênesis até o Novo Testamento.
Und ich habe diese ganze Reise seit Mose bis zum Neuen Testament.
Apontando para a vinda de Jesus no Apocalipse.
Wo alles auf der Zurückkehrung von Jesus in dem Apokalypse anzeigt.
Para a gente saber que o que a gente lê no Novo Testamento não é algo que alguém sem precedente decidiu escrever.
So dass wir wissen, dass das, was wir im Neuen Testament lesen, nicht so einfach ein Ding ist, was jemand sich irgendwann entschieden hat zu schreiben.
A necessidade de um sacrifício de sangue e de justiça, nós começou lá em Gênesis.
Dass die Notwendigkeit einer Opferung mit Blut und
Justiça
und Gerechtigkeit, ja.
Ist
seit dem Mosen da.
E eu quero encerrar essa pregação com a seguinte frase.
Und ich will diese Predigt mit dem folgenden Satz beenden.
Jesus ressuscitou.
Ist auferstanden.
Amém.
Amém.
Amém. Encerra ali. Vamos orar? Encerrar?
Essa parte tem que traduzir também?
Tem.
Não, já encerrou, não precisa. Só tem brasileiro aqui.
Brasileiro, não precisa.
Não
precisa. Ah, tá.
Obrigado,
Vitória. Né? Aí então, a gente ora agora. E a oração precisa traduzir.
A tradução, se for fazer tradução, vai ter escrito mesmo, porque falando é demais.
Mas é igual. Pelo que eu vi, é igual andar de bicicleta, porque o pessoal, assim que vai fazendo, eles.
Pode ser também.
Na próxima vez a gente vê.
Próxima vez?
Sim. Primeira de muitas. Vamos orar então? Senhor Jesus, louvado seja o seu nome pela tua palavra. Louvado seja o seu nome, Senhor, acima de tudo pelo teu sacrifício que nos justifica e pelo perdão, pela remoção dos nossos pecados, Senhor. O que o Senhor decidiu entregar a si mesmo em vez de cobrar de nós o nosso pecado, Senhor. Muito obrigado, obrigado por essa Páscoa que nós comemoramos, lembrando, Senhor, da saída do Egito, lembrando e esperando a tua vinda, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo que a gente pode aprender do teu caráter lendo a Bíblia. Bendito seja o seu nome e obrigado, Senhor, por mais esse domingo, Pai.
Amém.
Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado pela redenção de Cristo. Obrigado, Pai, porque tu és misericordioso sobre a nossa vida, Pai. Obrigado porque tu perdoas os nossos pecados.